dieser Nachmittagsveranstaltung. Ich freue mich, dass doch viele auch den Weg in diesen Saal gefunden haben. Und ja, freue mich, dass wir hier miteinander die nächsten Minuten, so knapp eine Stunde, verbringen können. Mein Name ist Bernd Lutz. Ich bin der Leiter von Christliche Fachkräfte International. Und ja, freue mich, einige Mitarbeiter Gottes heute Nachmittag anmoderieren zu dürfen. Und in dem Fall freue ich mich ganz besonders auf spannende Beiträge von Mitarbeitern, die zum Teil für eine kürzere Zeit im Ausland waren, für ein Jahr, oder eben auch von christlichen Fachkräfte, die für ein paar Jahre im Ausland sind. Und wo wir 3 CFIler haben und 2, die mit Coworkers bzw. Freiwilligendienste draußen waren. Ich begrüße ganz herzlich Rita und Robert Badenberg, die Tatjana Dummler, die Simone Dengler, die Milena Geringer und die Verena Leifig. Ganz prima, dass ihr da seid, und danke, Mathis, dass du uns begleitest und dass wir einfach ein Team sein dürfen in dieser Stunde, das miteinander arbeitet. Ich denke, wir werden einige Impulse hören und auch gemeinsam singen. Aber vorher möchte ich einfach noch mit dem Auftraggeber der Bauarbeiter Gottes reden. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir hier beieinander sein dürfen, dass wir hören dürfen, was du in dieser Welt tust, wie du deinen Weg mit Einzelnen gehst, wie du Aufgaben gibst, Aufträge, und ja, deine Mitarbeiter auch für diese Aufträge ausstattest. Und so bitte ich dich ganz herzlich um deinen Segen für diese Veranstaltung. Danke, dass du mitten unter uns bist durch deinen Geist. Amen. Ja, ich weiß nicht, was Ihnen beim Thema, bei der Überschrift dieser Einheit als erstes in den Sinn kam. Mauern hochziehen, Tore reparieren. Natürlich auf der geistlichen Seite fällt einem sofort die Geschichte von Nehemia ein. Mir ist einfach meine Vergangenheit bei CFI im Kongo eingefallen, wo ich auch gemeinsam mit meinen kongolesischen Mitarbeitern Mauern hochgezogen habe, Türen repariert und eingehängt als Berater für Wiederaufbau. Aber ich möchte zu Nehemia kommen und möchte uns 3 ungewöhnliche Verse eher lesen aus Nehemia Kapitel 3. Dort möchte ich die Verse 8 und 9 lesen. Daneben baute Uziel, der Sohn Harhajas, einer von den Goldschmieden. Neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehörte. Sie bauten in Jerusalem bis an die breite Mauer. Neben ihnen baute Refaja, der Sohn Hurs, der Oberste über den halben Bezirk von Jerusalem. Und was mich an dieser Geschichte wirklich so begeistert, ist dieses Team. Also ganz ehrlich, als Bauingenieur, als Bauleiter, hätte ich mir wahrscheinlich nicht einen Goldschmied, einen Apotheker und einen Verwaltungsmensch, also einen Operer, vielleicht einen Bürgermeister oder so, ausgesucht, um mit mir Mauern zu bauen. Also die Leute, die ihr im Hintergrund seht, sind Handwerker. Keine Goldschmiede, keine Apotheker, keine Verwaltungsfachleute, sondern einfach Leute, die anpacken können und Steine aufeinander schichten oder schlichten können. Und genau das finde ich so interessant. Wir wissen nämlich von Nehemia, dass die Mauer trotz aller Widerstände und trotz der Qualifikationen der einzelnen Leute so schnell fertiggestellt wurde und wieder Schutz für die Stadt dargestellt hat, dass sich Leute innerhalb der Stadtmauer bergen können, Schutz haben, Zuflucht finden. Und wir haben es in der Einheit vorher in der Predigt auch gehört, dass das Wort Gottes gelesen wurde und dass sie sich ganz neu darauf ausgerichtet haben. Das war eine Seite, das Geistliche, aber auf der anderen Seite wirklich das praktische Schutzmauer, Schutz, Rückzugsort, Zuflucht. Und das freut mich immer wieder und es begeistert mich immer wieder zu sehen, wie Gott Teams zusammenstellt. Und manchmal ist es auf den ersten Blick genial und man denkt, wow, da wird was Tolles draus. Und bei anderen, da denkt man, ups, wird wohl was werden. Aber wir sehen immer wieder, Gott ist derjenige, der auswählt, der beruft, der Teams zusammenstellt und der dann auch was entstehen und wachsen lässt. Und da bin ich unheimlich dankbar, so nah dran zu sein, jeden Tag bei uns im Büro mitzuerleben, was Gott weltweit tut, durch die Einzelnen, die sich als Bauarbeiter Gottes haben rufen lassen und ihren Mann oder ihre Frau stehen und die manchmal vielleicht in solchen Teams auch schwere Lasten tragen, wo es nicht immer ganz leicht ist, aber dann zu wissen, Gott hat mich dahingestellt und er hat mir einen Auftrag gegeben und er möchte mir alles dazu geben, was ich dazu brauche. Und ja, so möchte ich einfach den oder die Ersten nach vorne rufen. Ich möchte den Robert und die Rita nach vorne bitten. Okay, ihr habt euch darauf geeinigt, dass der Robert spricht. Schade. Robert, das war überhaupt nichts gegen dich, sondern das war einfach, es wäre schön, die Kombination, den Doppelpack hier zu haben. Aber ich übergebe dir den Klicker und das Mikrofon und freue mich, was zu hören über Malawi und was ihr dort mit den Junglehrern und den Referendaren macht.
Okay, vielen Dank. Grüß Gott. Mein Name ist Robert Badenberg. Zusammen mit meiner Frau Rita sind wir seit Ende 2016 in Malawi in einer Bildungsarbeit. Mauern hochziehen, Tore reparieren, Bildungsarbeit ist auch Arbeit der Reparatur. Im übertragenen Sinn gibt es auch sehr viel zu reparieren. Ein kurzer Einblick in unser Leben. Bildung im Kontext von Malawi, ein Land im südlichen Afrika. Folgendes ist passiert. Der Vater sagt, du heiratest den Eigentümer des kleinen Dorfladens nebenan. Das Mädchen sagt, ich will das nicht. Dann kam die Tante und sagt, ich helfe dir, du wirst diesen Mann nicht heiraten. Daraufhin machte sie eine Ausbildung zur Grundschullehrerin. Heute sagt der Vater, wenn ich krank bin, bringe ich meinen Vater ins Krankenhaus, bezahle die Rechnungen für ihn. Und dann sagt er zu mir, nun verstehe ich, warum du Bildung einer schnellen Heirat vorgezogen hast. Wir sind unterwegs in Blantyre. Es gibt sehr viele Menschen, die irgendwas an den Straßenecken verkaufen wollen. Täglich treffen wir an den Straßenecken Menschen, die Gemüse verkaufen, junge Menschen, gesunde Menschen. Und ich frage einen, warum er eigentlich nicht einer besseren Arbeit nachgeht. Darauf erklärt der junge Mann, ja, das ist alles, was ich tun kann. Tomaten, Gemüse verkaufen. Ich habe den Schulabschluss nicht geschafft. Das tut mir leid. Ich sage, das tut mir auch leid. Aber für was ist das gut, dass es einem leid tut? Morgens aufzuwachen und zu bedauern, abends ins Bett zu gehen und zu bedauern, jeden Tag zu leben und zu bedauern, zu sterben mit einem Bedauern auf den Lippen. Der junge Mann ist einer von unzähligen Straßenverkäufern in Blantyre, in der Stadt, in der wir leben. Das tut mir leid, ist einfach zu wenig. Zu wenig für ein würdevolles Leben in dieser Welt. Als Berater für Bildungsarbeit bin ich Advokat für Bildung, weil ich der Überzeugung bin, dass Bildung neue Perspektiven, neue Fertigkeiten für Menschen bereithält, vor allem auch für junge Menschen und ein neues Leben ermöglicht. Freilich können wir Fremde nicht ein ganzes Land aus dem Sumpf ziehen und ein dürftiges Grundschulsystem völlig erneuern. Natürlich geht es nicht einfach damit, dass wir sagen, ja, lass uns die Ärmel hochkrempeln und einfach mal anpacken. So, ich komme aus Franken und die Schwaben sind auch so ähnlich gestrickt. Ja, wir wollen gerne selber machen. Aber so einfach geht das auch nicht. Es ist von daher selbstredend, dass die Frage nach der Art und Weise der Entwicklungszusammenarbeit eine sehr wichtige und eine zentrale Frage ist. Deshalb die Frage, was meint das, was wollen wir mit Entwicklungszusammenarbeit bezwecken, welche Art von Entwicklungszusammenarbeit ist uns wichtig? Und da meine ich zunächst mal, es muss verantwortlich sein. Entwicklungszusammenarbeit soll zuallererst verantwortlich sein. Aber was heißt das? Verantwortliche Entwicklungszusammenarbeit darf nicht auf kurzfristige außen- und wirtschaftliche Interessen des Geberlandes ausgerichtet sein. Es gab in der Entwicklungsgeschichte eine Zeit, wo das eben so war, verstärkt war. Aber es muss auch, und das finde ich eine sehr zentrale Geschichte, es muss immer auch die spirituelle Dimension von Menschsein mit einbeziehen. Und es darf sie in der Entwicklungszusammenarbeit nicht ausgeklammert werden. Damit will ich sagen, oftmals sind Entwicklungszusammenarbeitsprojekte auf bestimmte Fortschrittsvorgaben ausgerichtet und so weiter. Aber der Mensch an sich kommt zu kurz. Und vor allem die Menschen im globalen Süden haben geistliche Anliegen. Und die müssen wir berücksichtigen. Deshalb darf verantwortungsvolle Zusammenarbeit, Entwicklungsarbeit dieser Dimension nicht ausschließen, sondern sie muss sie mit einbauen. Und Entwicklungszusammenarbeit sollte die Entwicklung von Eigenanstrengung und die Entstehung von Eigenverantwortung der Menschen im Entwicklungsland im Fokus haben. Kurz, mehr vom Macher zum Berater. Vom Macher zum Berater. Da stellt sich natürlich die Frage, wie verstehe ich mich als Berater? Was sind die Grundannahmen meines Beraters sein? 3 Stichworte. Meine Grundprämisse lautet, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als sein Bild schuf er ihn. Jeder Mensch kommt als made by God in diese Welt. Daraus fließen Achtung und Respekt gegenüber allen Menschen. Menschsein kommt in der Gemeinschaft mit Gott zur Entfaltung. Und der Wert eines Menschen liegt in seinem Geschaffensein und nicht in dem, was er schafft und leistet. Und das kann in Entwicklungszusammenarbeit sonst sehr schnell mal unter die Räder kommen, wenn man so sehr auf die Entwicklungsziele achtet oder auf die ganzen Dinge, die man leisten kann. Es geht immer um den Menschen, aber als den Menschen vor Gott. Daraus folgen 2 Dinge. Im Prozess der Entwicklungszusammenarbeit mit Menschen geht es fundamental um die Wiederherstellung und Gestaltung der Gemeinschaft mit Gott. Ich meine, das haben wir heute Morgen auch verstärkt gehört im Gottesdienst. In Deutschland geht uns vielleicht diese Dimension auch ein Stück weit verloren. Und im Prozess der Entwicklungszusammenarbeit mit Menschen geht es immer um Fördern und Fordern und nicht einfach nur um zu geben. Hilfe ist manchmal komplizierter, als man denkt. Es geht immer um Fordern und Fördern. Wir arbeiten mit einer Fachschule zur Ausbildung von Grundschullehrern, Emmanuel Teacher Training College, eine Fachschule. Und wir bilden mit diesem Blickwinkel Menschen aus. Seit 2003 werden Lehrkräfte für staatliche Grundschulen in Malawi ausgebildet. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Chronischer Lehrermangel, das heißt Unterbesetzung von Lehrkräften in fast allen staatlichen Grundschulen des Landes, ungenügende Schulräume, viel zu große Klassen. Ich sage Ihnen, 120, 150 Kinder sind keine Seltenheit. In einem Klassenraum, keine Stühle auf dem Boden. Unangemessene Bezahlung, die Liste ist lang. Und dieser Mix von Schulalltag, Tag ein und Tag aus, erfordert einen sehr hohen Berufsethos von Lehrern, den viele Lehrkräfte heute nicht mehr aufbringen können oder aufbringen wollen. Frustration, Überarbeitung, Lehrersein als reine Geldeinnahmequelle hinterlässt katastrophale Lücken im Bildungssektor und im Leben vieler Schüler. Als Fachschule für Lehrerausbildung setzen wir auf die Ausbildung mit christlichen Werten. Unser Motto lautet Ausbildung von exzellenten Lehrkräften zum Dienst an Menschen, die ihren Beruf als Berufung von Gott verstehen. Das ist das Wichtige. Ministry als Berufung zu sehen. Wir setzen auf die verändernde Kraft des Evangeliums im Leben der ca. 850 Lehrer und Lehrerinnen, die bereits im Lehrdienst stehen in allen Landkreisen des Landes, und auf die etwa 200, die gerade in der Ausbildung stehen. Aber die Frage ist natürlich auch, ja, und damit schließe ich dann, kommt diese Ausbildungsphilosophie auch an? Sehen wir etwas davon in den Schulen auf dem Land? Wir waren vor 2 Monaten unterwegs auf der Ostseite des Malawisees an der Grenze zu Mosambik, muslimisch geprägte Gegend. In einer Schule unterrichtet Gloria, wie sie lebt und lebt und lebt. Genau, Gloria ist seit 2018 im September in einer kleinen Stadt, unterrichtet eine 4. Klasse mit 78 Schülern. Als sie dort ankam im September 2018, konnte keiner von diesen 78 Schülern in der 4. Klasse lesen oder schreiben. Die Aufgabe war enorm. Im März besuchten wir sie. Mit strahlenden Augen erzählte sie, es hat mich geschmerzt, diese Situation vorzufinden. Aber ich wollte diesen Sachverhalt verändern. 75 von ihnen können mittlerweile lesen und schreiben. Mit den restlichen 3 Schülern mache ich Extrastunden. Die werden es auch noch schaffen, meinen sie. Und über 30 können mittlerweile auch Englisch, zumindest das Alphabet und leichte Sachen lesen und schreiben. Von September bis Dezember bekam sie keinen Gehalt, nicht einen Cent. Die wenigen Klassenräume reichten nicht für alle. Die ganze Zeit über unterrichtete sie unter einem Baum. Im Klassenzimmer, der Baum steht in der Nähe eines Maschendrahtzauns, der das Schulgelände von der nahestehenden Moschee abgrenzt. Aufmerksame Ohren und Augen folgen ihrem Unterricht. Tag ein, Tag aus, hinter dem Zaun. Sie steht unter Beobachtung. Die Menschen wollen wissen, was macht die da. Aufgeben und um Versetzung bitten wären verständlich gewesen. Glorreicher Einzelfall, nein. Wir haben sehr viele Lehrer besucht in dieser Gegend und sehr viele Emanuel-Lehrer und Lehrerinnen hören wir den Satz, der Lehrerberuf ist mehr als ein Job. Es ist ein Dienst am Menschen, ein Dienst von Gott zum Mensch. Bevor wir gehen, sagt Gloria, Jesus hat mich an diesen Platz gestellt. Mutige Gloria. Soli Deo Gloria.
Vielen Dank, Robert. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns das auch sagen kann. Jesus hat mich hier hingestellt, da, wo wir jetzt gerade auch stehen, wo unser Platz ist oder wo er uns den Neuen zeigen möchte. Und ich möchte jetzt nach vorne bitten, die Milena Gehringer, die beim ERF in Südtirol war und dort ihren Kurzzeiteinsatz gemacht hat.
Ja, hallo, ich bin Milena. Ich stand vor 2 Jahren hier und wurde ausgesendet, war 1 Jahr lang in Südtirol und habe dort beim ERF mitgearbeitet. Meine Aufgaben waren im technischen, redaktionellen Bereich. Mein Arbeitsplatz, also den ganzen Tag am PC eigentlich und halt Predigten geschnitten, damit im Radio gesendet wurden, also evangelistische Vorträge. Und ich möchte jetzt nicht darüber reden, was Gott in Südtirol bewegt, was er dort macht, sondern wie Gott mich persönlich verändert hat in diesem Jahr. In dieser Zeit. Ja, vor 2 Jahren habe ich den Schritt gewagt, bin von der gewohnten Umgebung weggegangen, in die Fremde und mit dem Vertrauen darauf, dass Gott es richtig führen wird, dass er dieses Jahr segnen wird. Ich habe mir dann für mein Gebetskärtchen Sprüche 3, Vers 5 bis 6 ausgesucht. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, es wird dir deine Pfade ebnen. Einfach mit dem Wunsch, dass ich es lerne, Gott zu vertrauen, wenn ich mal nicht weiß, was auf mich zukommt, wenn ich nicht weiß, wird es so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, wie meine Erwartungen sind, wenn ich mal Blödsinn baue und so. Und genau das durfte ich lernen. Ich hatte in meiner Vorbereitungszeit 2 Punkte, wo ich gezweifelt habe, obwohl ich wusste, dass Südtirol genau der Platz ist, wo Gott mich haben will. Obwohl es der Platz ist, wo ich mein FSJ machen soll. Und über diese 2 Punkte möchte ich reden, möchte ich euch erzählen. Der erste Punkt betraf die Arbeit. Das ist ein technischer Beruf, also Vorträge schneiden, Audiobearbeitung. Das habe ich davor noch nie gemacht. Mir wurde gesagt, das kann man auch schnell lernen. Also in 1 Monat ist es spätestens gemacht. Da kannst du selbstständig arbeiten. Meine Vorgänger haben genau das Gleiche gesagt. Und dann habe ich schon gewusst, okay, wird schon funktionieren. Aber ich hatte trotzdem noch Zweifel und ja, wird es jetzt wirklich klappen? Ich war dann in Südtirol. Ich habe dafür gebetet und ich kann sagen, ich habe es echt schnell gelernt. Also nach 1 Monat habe ich das wirklich gekonnt, wie es auch vorhergesagt wurde. Und nach 1/2 Jahr habe ich Praktikanten eingelernt und alle möglichen Leute. Und am Ende habe ich auch größere Projekte einfach so übernehmen können. Und wenn ich mir so denke, ich habe davor nichts in die Richtung gemacht gehabt. Ich hatte nie was mit Audiobearbeitung davor gemacht. Am Ende habe ich so 100% machen können. Da habe ich so gemerkt, dass Gott einen befähigt, wenn er einen eine Aufgabe gibt, wenn man einen Platz gestellt wird. Dass wenn er nicht im Regen stehen gelassen wird von Gott, sondern dass er dann die Begabung dafür gibt. Der zweite Punkt, wo ich so ein bisschen Sorge hatte oder Angst, war der Anschluss an Christen in meinem Alter dort. Die Jugendgruppe dort ist relativ klein, das sind 10 bis 15 Leute. Die Gemeinde ist auch relativ klein und viele Studenten oder viele Leute in meinem Alter sind halt studieren im Ausland, in Österreich oder in Deutschland, sodass ich da halt auch wenige Gleichgesinnte gibt. Und ich habe in einer Gastfamilie gelebt und dort sind auch schon die Kinder alle ausgezogen und sind im Ausland. Und dann war ich gerade ein paar Tage in Südtirol, das war nicht mal eine Woche, da bekam ich die Nachricht, dass die jüngste Tochter von meiner Gastfamilie für ein halbes Jahr wieder in Südtirol sein wird, für ein Praxissemester. Und dass sie dann wieder daheim leben wird. Und da habe ich es richtig gemerkt, dass Gott mir eine Antwort gegeben hat auf meine Bitte, dass ich eine Gastschwester bekommen habe, mit der ich mich richtig gut verstanden habe und wir einfach richtig gute Freundinnen wurden, uns austauschen konnten über tiefgehende Themen und ja, dass Gott mich da beschenkt hat und gesegnet hat. Und auch die Gastfamilie wurde wie eine zweite Familie für mich. Also Gott hat noch viel mehr gegeben, als ich mir eigentlich gewünscht habe. Ja, ich kann euch ermutigen, im Vertrauen auf Gott Schritte zu wagen. Ich bin noch 19, ich habe noch keine Ahnung vom Leben. Aber ich kann trotzdem sagen, dass es sich lohnt, den Weg mit Gott zu gehen. Auch mal aus dem Gewohnten auszubrechen, in ein fremdes Land zu gehen, FSJ zu machen oder ein Praxissemester im Ausland. Ja, mir ist ein Vers wichtig geworden, das ist Psalm 34, Vers 6. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Und genau das wünsche ich euch, dass wir auf Gott schauen können, auf seine Größe und im Vertrauen auf ihn leben.
Vielen Dank, Milena. Ich denke, da können wir alle Amen dazu sagen. Wir möchten weitergehen von Südtirol, von Europa nach Südamerika, um genauer zu sein, nach Kolumbien. Und da wird uns die Simone Dengler berichten, die dort in der Versöhnungsarbeit mitarbeitet. Und ich bin gespannt, Simone, was du uns berichten wirst.
Guten Tag. Genau. Ich bin gestern erst von Kolumbien zurückgekommen oder angekommen hier in Deutschland und bin noch ein bisschen im Jetlag, aber ja, ich gewöhne mich langsam daran wieder. Genau, ich bin als Entwicklungshelferin in Kolumbien schon seit circa eineinhalb Jahren. Im letzten Jahr oder im ersten Jahr war ich zuständig für die Koordination von einem Versöhnungsprogramm oder Opferempathieprogramm im Gefängnis in ganz Kolumbien. Und ja, da habe ich echt ganz viel lernen dürfen und ganz viele Erfahrungen machen dürfen und vor allem einfach sehen können, wie Gott wirklich kraftvoll und beeindruckend wirkt im Gefängnis, in so viel Leid, in so viel, bei so vielen Problemen einfach. Genau. Und in diesem Jahr, da habe ich richtig gemerkt, wie Gott mich da auf was noch Größeres vorbereitet, und zwar, was ich jetzt einfach dieses Jahr machen darf. Dieses Jahr bin ich zuständig für den Aufbau eines neuen Programms, und zwar eines Täter-Opfer-Ausgleichs für Jugendliche. Und ja, das ist wirklich was Neues in Kolumbien. Das gibt's schon, also es heißt restaurative Justiz, das gibt's schon in ganz vielen Ländern, und in Kolumbien ist es immer noch was Neues. Ein ähnliches Programm gibt's schon vom Start aus in Bogotá. Ich bin aber in Medellin, da ist die Hauptstelle der Organisation von Prison Fellowship, und da wurde ich damit betraut, dieses Programm aufzubauen. Und ja, da habe ich richtig gemerkt, das ist wirklich eine große Herausforderung für mich. Ja, weil ich einfach noch gar nicht die Grundstrukturen oder einfach so vieles einfach nicht kenne und so von außen komme, und zwar in dem Bereich in Deutschland gearbeitet habe, aber einfach in Kolumbien da auch einfach neu bin. Und genau, und da deswegen passt es sehr gut zum Thema heute, Mauern hochziehen und Tore reparieren. Also für mich ist das wirklich so ein Grundaufbau. Und ich möchte es einmal jetzt kurz mit so einem Hausbau vergleichen. Und zwar, wenn man ein neues Programm aufbaut, das ist so ähnlich wie wenn man ungefähr ein Haus oder so ein kleines Häusle sozusagen bauen möchte. Und zwar muss man einfach auch zuerst mal einen Bauplan haben und erstmal wissen, was möchte man überhaupt bauen, und dann die Baugenehmigung beantragen und da einfach so langsam in den Prozess reingehen. Und dann wird das Grundgerüst aufgebaut, dann die Innenausstattung und dann irgendwann erst die Bewohner. Also es geht alles Schritt für Schritt. Ich bin in dem Prozess oder in dem Moment gekommen, als eben schon die Idee stand, als das Projekt beantragt wurde und bewilligt wurde. Das wurde dann von Schweden übernommen, die Finanzierung. Und ich bin dann eingestiegen, als dann heißt, okay, und jetzt setzt es um. Das heißt, ich musste mich erstmal dran machen und schauen, okay, was ist das überhaupt für ein Boden, also im übertragenen Sinne, was ist überhaupt für ein Gebiet, was braucht man für Materialien, was braucht man für Experten, was braucht man für eine Umgebung und so weiter. Und gibt es denn schon Mauern? Gibt es schon andere Mauern, die da im Weg sind? Oder Strukturen, die man vielleicht abreißen muss und was neu aufbauen muss? Und ja, das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Und einfach viel Zeit, in der man zuerst mal noch nichts sieht, also noch keine Resultate sieht. Und das war für mich schon herausfordernd, einfach weil ich so gewohnt war, einfach, ich schaffe was, ich mache was, und dann sieht man auch gleich irgendein Ergebnis. Aber in dem Moment, also in den letzten 4 Monaten, habe ich einfach ganz viel sozusagen im Unterirdischen gearbeitet und viel einfach analysiert und einfach Grundkonzepte erstellt. Und es war gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil es einfach auch kulturell normalerweise nicht so läuft. Also im Kolumbianischen ist es schon eher so, dass man zuerst macht und einfach geht, und dann auf dem Weg sieht man dann, wohin es geht, oder merkt man dann, ah, okay, vielleicht müssen wir da die Theorie noch ein bisschen anpassen. Aber man erkennt es meistens erst auf dem Weg. Und aber für mich war es wichtig einfach, dass ich den Auftrag, den ich jetzt bekommen habe, dass das wirklich gut zu machen und gut geplant ist, dass es einfach was ist, was nachher hält, was wirklich steht. Und wie bei einem Hausbau auch, wenn das Fundament nicht stabil und fest ist, dann hat das Haus auch keine lange Lebensdauer, sozusagen. Genau, und von daher wurde ich da auf verschiedene Weise herausgefordert und habe aber immer wieder gemerkt, wie Gott einfach den Weg vorbereitet hat, wie ich einfach in vorbereitete Wege gehen darf, wie es auch in Epheser 2 heißt. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat. Und genau, das dürfte ich wirklich erleben die ganze Zeit. Genau, als es dann wirklich darum ging, auch mit dem Staat zusammen zu kooperieren, zu schauen, okay, Täter-Opfer-Ausgleich für Jugendliche, was heißt es, in welchem Status, also wann in dem strafrechtlichen Prozess kann das passieren, mit wem muss da zusammengearbeitet werden, wie ist es rechtlich, darf das so ablaufen oder müssen da noch andere Vorbereitungen getroffen werden und eben auch ja, diese Erwartungen zu erfüllen, also die einerseits die staatlichen Organisationen haben, andererseits auch ja meine Vorgesetzten in der Organisation und auch die schwedischen Geldgeber, die auch sehen wollen, okay, was wird jetzt damit gemacht, und auch einfach meine eigenen Erwartungen, meine eigenen ja Pläne oder Erwartungen an mich selber. Genau, dass ich da, da habe ich einfach gelernt, das wirklich Gott abzugeben und zu wissen, okay, ich bin nur ein Instrument hier, ich werde hier gebraucht und letztendlich ist es Gottes Werk. Gott macht es in Kolumbien, Gott macht die Türen auf für so ein Programm und genau, da durfte ich viel erleben oder viel sehen, einfach wie Gott da wirkt und und als wir dann vor 2 Monaten, als ich dann die ersten Mitarbeiter einstellen durfte und die, genau, also einfach die verschiedenen professionellen Fachleute sozusagen einstellen durfte, habe ich dann gemerkt, wow, das ist einfach alles so vorbereitet geführt von Gott. Das sind einfach genau die richtigen Leute dann gekommen und so, dass wir dann auch abends nach der Arbeit dann angefangen haben, wirklich. Wir haben ein eigenes Stockwerk bekommen oder ein eigenes Apartment bekommen in dem Bürogebäude und wie wir dann das einfach selber ausstatten konnten und dann die Schreibtische aufbauen und genau, einfach auch richtig praktisch da rangehen konnten. Und das finde ich einfach so, das ist so ein schönes Bild einfach so für so einen Anfang von einem Projekt, wo man einfach zusammen was wirklich auch praktisch schafft. Genau. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, die ersten Jugendliche aufzunehmen und den Prozess durchzugehen. Das heißt, es geht darum, dass Jugendliche Straftäter vor ihrer Verurteilung zu uns kommen und sozusagen wie eine Art zweite Chance bekommen, indem sie versuchen, ihre direkten Opfer den Schaden wieder gut zu machen und eine Wiedergutmachungsleistung machen, angepasst je nach Situation. Und dann dadurch bis zur Versöhnung sozusagen auch so einen persönlichen Entwicklungsprozess durchmachen. Und das wird durch verschiedene Interventionen, durch Gruppeninterventionen, persönliche Interventionen, aber auch familiär und im Kontext gemacht. Und das Ziel ist davon am Ende dann die Versöhnung zwischen Opfer und Täter von Jugendlichen zu erreichen, weil eben auch die Gefängnisse für Jugendliche in Kolumbien extrem überfüllt sind und eine sehr hohe Rückfallgefahr besteht. Und die meisten, ich habe gestern einen Artikel gelesen, also die meisten Straftäter, auch Mörder, sind Jugendliche, fangen mit 14 an. Also in Kolumbien, die straffällige Karriere beginnt wirklich sehr, sehr früh. Und da liest man jeden Tag von irgendwelchen Jugendlichen, die ja schwere Straftaten begangen haben. Wir fangen erstmal mit kleineren Straftaten an und schauen dann, wie es läuft. Aber es ist wirklich wichtig, in die Jugendlichen zu investieren und da den Kreislauf zu unterbrechen. Genau.
Ja, danke Simone, dass du uns in deine Arbeit, in deine Aufgabe mit reingenommen hast und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du am Tag nach deinem Flug hierher bei uns warst und uns damit reingenommen hast. Und ich denke, die Simone hat es auch erwähnt, das Wort Gottes ist wirklich sehr wichtig und eine Basis, auf die wir uns gründen, in der wir stark verwurzelt sein wollen. Und deshalb wollen wir jetzt gemeinsam das Lied singen, Nummer 4, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Wir möchten weiterziehen von Kolumbien nach Asien, Pazifik, auf die Philippinen. Ich möchte die Verena Leifig nach vorne bitten. Und ja, Verena, schön, dass du uns mit reinnimmst in deine Arbeit als Lehrerassistentin in der Schule. Und genial, dass du uns davon berichten möchtest.
Danke. Ja, hallo, ich bin Verena und ich war letztes Jahr für ein Jahr lang auf den Philippinen zusammen mit meiner Mitfreiwilligen Naomi. Und ja, wir haben beide als Assistenten in der Schule mitgearbeitet, also haben die Lehrer bei allem unterstützt, was so angefallen ist, haben den schwächeren Schülern geholfen und Sachen korrigiert und einfach waren bei allem so dabei. Und ein Vers, der mich durch die ganze Zeit eigentlich begleitet hat, war Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ja, der Satz hat mich voll geprägt, weil ich einfach erfahren konnte, dass Gottes Pläne viel, viel größer sind mit mir und dass er es am besten weiß, was er mit mir vorhat, auch wenn ich viel kleinere Gedanken habe, dass er es viel größer machen kann. Das war schon zum einen, dass ich überhaupt auf die Philippinen gekommen bin, ist eigentlich voll das Geschenk, weil ich wusste eigentlich schon immer, dass ich mal ins Ausland gehen möchte, habe aber so gedacht, ich finde Kanada cool und ich finde auch Israel cool und an Asien habe ich eigentlich nie so richtig gedacht. Und dann sind meine bisherigen Pläne, sind irgendwie, da hat alles nicht so gut geklappt. Und dann habe ich mich doch noch bei CFI Freiwilligendienste beworben, obwohl meine Freundin gesagt hat, ja, du weißt schon, wenn du dich da bewirbst, da suchen die für dich die Stelle aus in das Land, da kannst du nicht sagen, ich möchte gern da oder dahin. Und ja, so war das eine coole Sache, weil kurz bevor ich dann auch mein Gespräch mit CFI hatte, kam in meiner Bibellese der Vers, wo Gott zu Abraham sagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und für mich war das so eine Bestätigung einfach, dass ich wusste, okay, Gott führt mich in das Land, wo ich für ihn arbeiten soll oder ja, ihm dienen kann. Genau, und dann sind wir also auf die Philippinen gekommen. Und so von Anfang an war einfach voll das Gebetsanliegen von mir, dass die Beziehungen zu den Menschen vor Ort ja einfach wachsen und dass sie sich verbessern. Und genau, das ist auch voll gut gewesen. Also ich habe mich mit den Lehrern voll gut verstanden, mit den Mitarbeitern allen. Aber es war schon so, dass es sich halt eher auf die Schule beschränkt hat. Und nach der Arbeit sind halt alle heimgegangen, was auch relativ logisch war, weil die alle schon ihre eigenen Familien hatten. Genau, und irgendwann ist dieses Gebet auch immer mehr in den Hintergrund gerückt. Genau, und dann kam die Zeit vom Sommer. Und da habe ich auch schon ziemlich Zweifel bekommen, weil uns wurde gesagt, dass wir da wahrscheinlich im Büro arbeiten werden. Und ich dachte so, oh, Büro. Also mir hat die Arbeit mit den Kindern voll Spaß gemacht. Ich hatte da voll meine Freude dran. Und dann hat man gesagt, ja, wir kommen ins Büro. Und dachte so, okay, was sollen wir da bloß tun? Gibt es da überhaupt so viel Arbeit? Außerdem ist es der heißeste Ort in der ganzen Schule, weil es da keine Klimaanlage gab. Das waren jetzt alles nicht so die Voraussetzungen, wo ich mir erhofft habe. Und dann sind wir also am ersten Tag hingekommen und es war wirklich so, es gab nicht so viel Arbeit für uns, weil die halt gar nicht wussten gescheit, dass wir kommen. So typisch halt. Aber im Laufe der 2 Monate, wo wir da waren, das war so eine gesegnete Zeit im Büro, weil die Arbeit stand da gar nicht so arg im Fokus, aber einfach die Gemeinschaft mit den 3 Frauen, die da gearbeitet haben, die war einfach so schön, weil wir haben zusammen gelacht, wir konnten voll viel reden, wir haben immer zusammen gegessen zum Mittag und ja, wir haben manchmal Andacht gemacht, gesungen zusammen und ja, ich konnte so viel mitnehmen aus dieser Zeit im Büro und ich kann auch echt sagen, dass es eine von den besten Zeiten auch war während meinem Einsatz und ich durfte einfach so merken, dass wirklich, egal wie ich mir was vorstelle oder was ich mir dabei denke, dass Gottes Gedanken noch viel, viel größer sind und seine Pläne auch, dass er so viel Macht und Kraft hat und ja, dass er die auch in meinem Leben verwirklichen will.
Vielen Dank, Verena. Und danke, dass du dich darauf eingelassen hast, dich auch bei einer Organisation zu bewerben, wo die Organisation sagt, in welche Richtung das es geht. Freuen wir uns sehr. Und wir möchten jetzt weiterspringen. Wir möchten von den Philippinen in den Niger gehen. Und da möchte ich die Tatjana Dummler nach vorne bitten. Und ja, dich bitten, Tatjana, dass du uns ein Stück weit reinnimmst in deine Welt, in das Team vielleicht, in dem du arbeitest und ja, was du uns einfach heute mitgeben möchtest.
Guten Tag. Meine Welt, die sieht folgendermaßen aus. Das ist mein treuer Begleiter, meine Wasserflasche. Ohne die gehe ich keinen Schritt aus dem Haus. Bei 50 Grad im Schatten im Sommer, und das hat es ziemlich häufig, überlebt man es nicht lang ohne Wasser. Das zweite ist, es ist staubtrocken und sandig. Es ist immer windig und die Sonne ist erbarmungslos. Ich arbeite seit 1,25 Jahren im Niger. Wer jetzt so ein bisschen überlegt, wo war denn jetzt der Niger und ist es das gleiche wie Nigeria? Nein, es sind zwei unterschiedliche Länder. Der Niger liegt direkt überhalb von Nigeria. Es ist ein Land umgeben von vielen anderen Ländern und besteht zu 80% aus Wüste. Ich arbeite dort als Physiotherapeutin an einem Lepra- und Gesundheitszentrum. Das Gesundheitszentrum Danja heißt es. Und bilde dort Physiotherapeuten aus und bilde Physiotherapeuten weiter. Hier hinter mir sieht man einen meiner Patienten. Das ist Ahmed. Ahmed ist ein Lepra-Patient. Ahmed hat schon in seiner Kindheit bemerkt, dass irgendwas nicht ganz richtig ist mit seinem Körper. Er hat angefangen, dass er in seinen Händen ein Kribbeln bekommen hat. In den Füßen hat es gekribbelt, bis er irgendwann die Hände ganz taub waren und er nichts mehr gespürt hat. Nach und nach hat er dann weiße Flecken auf seiner Haut bekommen und er hat versucht, das von seiner Familie zu verbergen, weil er ganz genau wusste, dass er Lepra hat. Lepra-Patienten werden im Niger stigmatisiert, sie werden vertrieben, sie müssen draußen vor den Toren der Stadt wohnen, dürfen nicht am sozialen Leben teilhaben. Er hat versucht, es so lange wie möglich zu verbergen, aber irgendwann hat seine Familie doch bemerkt. Seine Familie hat ihn ausgestoßen, er musste ausziehen und ist dann auf der Straße aufgewachsen, außerhalb der Stadt. Es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis Ahmed dann von Danja gehört hat, dem Gesundheitszentrum, und gehört hat, dass ihm dort geholfen werden kann. Er kam erst Mitte 40, kam er erst zu uns ans Zentrum. Als er kam, das sieht man jetzt hinten auf dem Bild ganz gut, hatte er keine, da wo normalerweise Finger sind und wo normalerweise Zehen sind, da war nichts mehr übrig außer Stummel. Das ist ein weiteres Bild von ihm, wo man sieht, dass von den Händen einfach nicht mehr viel übrig ist. Genauso wie Ahmed, der Lepra hat, geht es auch ganz vielen Kindern, die körperliche und geistliche Behinderungen haben. Genauso wie die Lepra-Patienten werden auch die Kinder ausgestoßen von ihren Familien oder werden versteckt, denn Kinder mit Behinderungen gelten als Leute, die eine Strafe von Gott haben. Sie sind mit einem Fluch belegt. So wie der kleine Junge hier, der eigentlich ganz gesund auf die Welt kam, aber dann an Malaria erkrankt ist und dann einen Hirnschaden davon getragen hat. Der Kleine kann nicht alleine essen, er kann nicht reden, er kann nicht hören, er kann laufen, rennen kann er nicht. Seine Familie hat ihn irgendwann zu uns ins Zentrum gebracht und hat gemeint, könnt ihr uns helfen? Viele Leute im Niger haben keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Sie leben weit draußen auf dem Land und da gibt's einfach nichts. Im Niger gibt's ca. 65 Physiotherapeuten. Von diesen 65 Therapeuten arbeiten 60 in der Hauptstadt und nur 5 im Rest vom Land. Das heißt, ein Therapeut auf ziemlich viele Millionen. Da geht nicht viel. Wenn die Leute zu uns kommen, dann kommen sie oftmals erst dann, wenn ihre Krankheiten ganz weit fortgeschritten sind. Das heißt, wir können nicht mehr so viel tun. Wir können zwar, Ahmed haben wir von Lepra geheilt, ganz einfach mit Antibiotika. Das musste er über ein Jahr lang nehmen und dann war er eigentlich geheilt. Aber wir können Ahmed nicht seine Finger oder seine Füße wieder zurückgeben. Inzwischen hat Ahmed auch noch ein Bein verloren. Das können wir ihm nicht wiedergeben. Wir können auch dem kleinen Jungen sein Gehör nicht wiedergeben oder können ihm nicht helfen, dass er sprechen lernt und irgendwann Beruf erlernen kann. Aber was wir ihm geben können, ist, wir können ihn mit der Liebe Gottes begegnen. Wir können sie anrühren. Wir können mit ihnen arbeiten. Wir können ihnen zeigen, dass da Leute da sind, die sich um sie kümmern. Wir können ihnen Würde zurückgeben. Wir können ihnen das Recht zurückgeben, dass sie Menschen sind und dass Behinderung und Erkrankungen wie Lepra, dass es keinen Grund gibt, weshalb sie außerhalb der Stadt leben müssen oder dass sie ausgestoßen werden. Zu unserem Zentrum kommen die Leute, weil sie denken, sie bekommen Hilfe für ihre körperlichen Leiden, aber sie erfahren einfach viel mehr bei uns, wie nur die Erlösung von körperlichen Leiden. Sie hören von Jesus Christus, sie bekommen die gute Nachricht gesagt. Einmal die Woche haben wir Visite mit dem Arzt, den wir haben. Wir sind ein ganz kleines Zentrum, wir haben nur einen Arzt. Haben wir Visite und jedes Mal in der Visite gehen auch ein Team von Evangelisten mit, die dann wirklich den Leuten die gute Botschaft von Jesus Christus erzählen. Wir erleben es nicht oft, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir erleben es auch nicht oft, dass Menschen wirklich komplett von ihren Krankheiten erlöst werden. Einfach weil sie erst ganz spät zu uns kommen. Aber manchmal, da dürfen wir doch Zeuge davon werden, von dem, was Gott wirklich tut und von dem, was Gott in Menschenleben verändern kann. Und dann sieht es so aus. Das ist ein kleiner Junge, der ist 3 Jahre alt. Er kam zu mir zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater, was ganz selten ist, denn normalerweise bringen nur die Mütter ihre Kinder zu uns oder nur der Vater. Sie kamen zu uns und haben bei uns die Botschaft von Jesus Christus gehört. Ich weiß nicht, ob die Familie vorher schon mal was von Jesus gehört hat oder nicht, aber man hat eine Veränderung bei ihnen gemerkt. Die Familie, die hat nur ganz wenig Geld und sie konnten eigentlich nur 4-mal zu uns ans Zentrum kommen für eine Behandlung und dann hatten sie kein Geld mehr für Physiotherapie. Aber in diesen 4-mal haben sie was mitbekommen, das sie verändert hat, das ihr Leben verändert hat. Und das ist das Ziel von der Arbeit, die ich mache. Ich bin nicht nur da, um Therapeuten auszubilden oder Leuten Wissen zu bringen. Ich bin auch nicht nur da, um Leuten physiotherapeutische Hilfe zu bringen und vielleicht zu jemandem zu helfen, wieder zu laufen, nachdem man eine Amputation hatte, sondern wirklich die Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben, damit aus Leuten, die hoffnungslos sind, Leuten sind, die wieder eine Hoffnung haben durch Jesus Christus, aus Leuten, die seit vielen Jahren nicht mehr berührt worden sind, weil sie von der Gesellschaft ausgestoßen worden sind, Leute werden, die wieder berührt werden. Und dann kommen so Bilder bei raus, wo man einfach merkt, da steckt eine Freude in diesem Kind drin, die von tiefer kommt. Eine Freude und eine Hoffnung, die nur Jesus Christus geben kann.
Danke auch dir, Tatjana, dass du uns damit reingenommen hast in diese Welt. Im Niger und danke einfach, dass du für die Menschen dort, für die Benachteiligten, die nicht in der Hauptstadt leben können und weit draußen sind, dass du für sie auch da bist. Und ich weiß jetzt nicht, mit welchen Ohren sie die Beiträge gehört haben, vielleicht als Eltern, wo demnächst das Kind für ein Jahr ins Ausland geht oder ob sie als Großeltern gehört haben, wo die Kinder und die Enkelkinder demnächst ins Ausland gehen oder vielleicht bereits im Ausland leben. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht hier sitzen und überlegen, wäre sowas auch für mich dran. Wie auch immer, mit welchen Ohren Sie gehört haben, ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass, wie wir das mehrmals gehört haben, dass wir uns alle immer wieder neu drauf einlassen, was Gott mit uns vorhat, uns ihm zur Verfügung stellen, ihn die Platzanweisung geben lassen und ihn auch nach der Ausstattung fragen, dass er uns das gibt für den Auftrag, den er uns gibt, einfach das, was wir dazu benötigen. Und ich denke, das ist heute sehr gut zum Ausdruck gekommen. Und ja, so wünsche ich mir, dass wir gehen in unseren Alltag und immer wieder nach Gottes Willen fragen und ihn vorneweg gehen lassen, ihn führen lassen. Und in all dem, ich denke, haben wir auch gehört, es ist wichtig, dass wir wissen, wo ist unser Halt, was ist unser Fundament. Und deshalb möchten wir gerne jetzt zum Abschluss noch das Lied Nummer 8 singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Wir sind am Ende dieser Einheit angekommen. Mir bleibt noch Ihnen Danke zu sagen, dass Sie hier waren. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie einfach für unsere Mitarbeiter beten, egal ob Kurzzeit, Langzeit. Danke, wenn Sie da dranbleiben und auch auf diese Weise unterstützen. Danke für jeden, der hier vorne mitgewirkt hat. Auch Mathis, dir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und jetzt möchte ich noch kurz sagen, dass es einfach wichtig wäre, wenn wir relativ zügig zur Aussendungsfeier rübergehen, die 14.45 Uhr dort drüben startet. Es gilt besonders für alle, die ausgesendet werden, dass die dann drüben zeitig eintreffen. Und ja, ich denke, wir werden einfach drüben dann auch nochmal beten und Gebete sprechen. Und deshalb möchte ich einfach so abrupt aufhören, dass wir jetzt zügig rübergehen zur Aussendungsfeier und uns gleich dort wiedersehen. Dankeschön.